Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur 10. Folge in unserer Sendereihe Der Mensch ist besser als wir denken. Pater Werenfried van Straten, Kämpfer für den Frieden. Bisher haben wir Sie mit den Fundamenten des von ihm gegründeten katholischen Hilfswerks Kirche in Not vertraut machen dürfen. Es ging um Verfolgung der Christen, um Versöhnung und um Neuevangelisierung, ferner um die Begegnungen Pater Werenfrieds mit den Päpsten seiner Zeit und um besondere Projekte wie die in bald 50 Millionen Exemplaren und in mehr als 140 Sprachen erschienene Kinderbibel oder auch um die Arbeit des Hilfswerks in Lateinamerika und Afrika. Heute nun geht es um die Arbeit von Kirche in Not in Russland. Kirche in Not spielt hier, das darf man sicher sagen, denn es ist ein offenes Geheimnis, eine bedeutsame Vermittlerrolle. Bei uns im Studio ist Antonia Willemsen. Grüß Gott, Frau Willemsen. Sie war die engste Mitarbeiterin von Pater Werenfried und mehr als 30 Jahre Generalsekretärin des Hilfswerks. Und sie wird uns über die Arbeit in Russland berichten. Frau Willemsen, mit Russland kehren wir eigentlich wieder zu den Anfängen des Hilfswerks Kirche in Not zurück, denn es geht um Versöhnung und Bekehrung, getreu dem Auftrag der Gottesmutter von Fatima. Aber anfangs verkörperte Russland als Sowjetunion doch eher den Antichrist. Es gibt ein berühmtes Foto, auf dem Pater Werenfried mitten auf dem Roten Platz vor den Mauern des Kreml den Rosenkranz betet. Wann kam für Kirche in Not die Wende von der Gegnerschaft zur Zusammenarbeit?
Die Wende kam mit der Wende. Das heißt, als die Sowjetunion zusammenbrach, hat für das Werk Kirche in Not eine neue Epoche für die Hilfe an Russland angefangen.
Und mit dieser Wende war dann auch eine Wende im Denken von Pater Werenfried verbunden?
Ja, bis dahin hatte er vor allem die orthodoxe Kirche hatte angegriffen, hat sie mitschuldig erklärt für viele Missstände, hat sie Komplizenschaft mit der Regierung vorgeworfen und da war er auch nicht sparsam mit Kritik gewesen. Als dann die Wende stattgefunden hat, kam eines Tages die Bitte des Heiligen Vaters, Johannes Paul II., und hat Pater Werenfried gebeten, etwas für die russisch-orthodoxe Kirche zu tun. Besser gesagt, die Hilfe für die russisch-orthodoxe Kirche mit ins Programm von Kirche in Not aufzunehmen, und zwar im Hinblick auf eine Versöhnung zwischen katholischer und orthodoxer Kirche.
Dazu kommen wir sicher gleich zu sprechen. Zunächst die Frage, war er nur Beobachter der Wende oder hat er vielleicht auch aktiv daran teilgenommen?
Er hat auch aktiv daran teilgenommen. Das hat ein Beispiel davon ist, dass noch Ende der 80er Jahre kam ein Abgeordneter des russischen Parlaments, ein Christ, kam zu einer unserer Mitarbeiter, der damals schon in Russland herumgereist ist, und hat ihn gesagt, kannst du uns, oder mir besser gesagt, einen Radiosender besorgen? Ich möchte ein christliches Programm ausstrahlen. Und unser Mitarbeiter kam damit zu uns und Pater Werenfried war natürlich hell begeistert und hat genehmigt, dass ein Radiosender gekauft wird. Wurde gekauft und wurde in Russland reingeschmuggelt. Denn man konnte, das war noch in der kommunistischen Zeit, konnte man nicht ohne weiteres einen Radiosender hineinbringen. Und als dieser Radiosender zum Abgeordneten kam, dann konnte er damit eigentlich nichts anfangen. Denn er hatte keine Lizenz zum Ausstrahlen. Dann hatte er den Sender verborgen, irgendwo in einem Lager. Und als Präsident Jelzin, Sie werden sich noch erinnern, dass er als dieser Coup der russischen Armee war, Teile der russischen Armee, der Jelzin stürzen wollte, dann ist Jelzin aus dem Weißen Haus gekommen, ist auf einen Panzer geklettert und hat ohne Mikrofon und ohne irgendetwas hat er versucht, sich zu verständigen. Denn er hatte keine Möglichkeit mehr, sich über Radio oder Fernsehen mit der Bevölkerung in Verbindung zu setzen. Als er dann ins Weiße Haus zurückkam, wo die ganze Abgeordnete und er zusammen waren, dann hat er gesagt, was ich brauche, ist einen Radiosender. Und daraufhin hat dieser Abgeordnete gesagt, ich habe einen. Und dann wurde entschieden, dass man einen LKW, der zuständig war, um das Gemüse für die und Fleisch und Fisch und so weiter für die Küche des Weißen Hauses abzuholen, dass dieser LKW in dieses Lager geschickt wird, wo der Radiosender war. Da wurde der Radiosender aufgeladen, nachher unter Tomaten und Kartoffeln und so weiter verborgen. Und so kam der Sender ins Weiße Haus. Inzwischen hat die Luftwaffe, die zu Jelzin stand, hat dafür gesorgt, dass die Verbindungen hergestellt wurden. Und dann hat Jelzin mit diesem Sender nach einigen Stunden hat er die Verbindung über Radio mit den Leuten wiederherstellen können. Und das ist eine Wende gewesen in dieser Lage. Und als Dank für diesen großen Dienst durften wir dann einige Zeit lang religiöse Radiosendungen vom Weißen Haus aus in Russland ausstrahlen.
Haben Sie heute auch, vermutlich ist die Medienarbeit in Russland stark entwickelt worden, jetzt vielleicht auch aufgrund dieses Beispiels, auch aufgrund der wahnsinnigen Entfernungen, die es in Russland natürlich immer zu überwinden gibt. Ist das ein starker Punkt in Ihrer Arbeit in Russland?
Also ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und seit Anfang der 90er Jahre helfen wir Radio Sofia. Das war ursprünglich und ist bis heute ein Radio der orthodoxen Kirche. Und mit Erzbischof Kondrutschewitsch, katholischer Erzbischof in Moskau, sind wir übereingekommen, dass das katholische Radioprogramm auch über diesen Sender ausgestrahlt wird. Und so sind in Moskau Radio Dach von den Katholiken und Radio Sofia unter einem Dach. Und da arbeiten Orthodoxen und Katholiken sehr eng und sehr gut zusammen. Das ist ein Beispiel auch für die ökumenische Arbeit, die wir leisten. Und sonst im Bereich der Medien helfen wir Blagovest Media in St. Petersburg, die Programme herstellen, die im russischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Und das sind Programme zum Beispiel über die Sakramente, wo gezeigt wird, wie ist die Taufe in der katholischen Kirche, wie ist die Taufe in der orthodoxen Kirche und so mit allen Sakramenten. Das wird angeboten an das russische Fernsehen. Wir sind regelmäßig und mit guten Kontakten in Verbindung mit dem russischen Fernsehen und haben auch über Jahre hinweg regelmäßige Programme dort platzieren können.
Sie sprachen eben gerade die Zusammenarbeit zwischen Orthodoxen und Katholiken an. Hat denn Pater Werenfried nicht nur an diese Zusammenarbeit, die lässt sich ja machen, aber auch an die Versöhnung, an die Aussöhnung, vielleicht sogar an die Wiedervereinigung zwischen Orthodoxen und Katholiken geglaubt?
Das war vom Anfang an das Ziel und er hat auch daran geglaubt, aber er hat auch verstanden, dass das ein langer Weg ist, denn jahrhundertelange Trennung, so eine Trennung lässt sich nicht in ein, zwei Jahren überwinden.
Und er hat auch dafür gekämpft. Wer waren denn die Ansprechpartner, die Freunde von Pater Werenfried in Russland?
Vor der Wende konnte er praktisch nur mit Exilrussen Verbindung haben. Und das war auch eine Beraterin des Heiligen Vaters, das war die Irene Alberti aus Paris. Und die hat La Pensée Russe herausgegeben, eine bekannte Wochenzeitschrift für die russische Emigration. Und der Heilige Vater hat sie oft gerufen und mit ihr die Probleme in Russland und die, was zu machen wäre, auch für die katholische Kirche besprochen. Und Irene Alberti war eine gute Freundin unseres Werkes und mit ihr hat Pater Werenfried also sehr viel zusammengearbeitet. Als dann die Wende kam und der Kommunismus gestürzt wurde, dann hat er natürlich sofort Verbindung mit Bischof Kondrutschewitsch gesucht, als er ernannt wurde in Moskau und ihm unsere Hilfe angeboten. Mit dem Nuntius, das war damals Erzbischof Colasuono, der ernannt wurde, haben wir nach Königstein eingeladen, haben regelmäßig mit ihm Verbindung gehabt, um zu besprechen, wie kann man der katholischen Kirche helfen. Das waren die Gesprächspartner im Patriarchat, angefangen vom Patriarchen, wo Pater Wernfried, und ich war auch dabei, zweimal eine Audienz bekommen hatte, und mit den anderen hochgestellten Vertretern des Patriarchates ebenfalls. Mit sonstigen Bischöfen auch. Und natürlich immer wieder mit den katholischen Bischöfen in Russland.
Mit welchen Eindrücken ist er denn aus den Begegnungen mit dem Patriarchen zum Beispiel zurückgekehrt? Was hat er dann gesagt?
Das erste Mal, das war 1991 oder 92, zwei Jahre nacheinander sind wir gewesen, kann 92 und 93 gewesen sein. Und 92 war das Gespräch hart und schwierig. Und der Patriarch hatte ein ausdrucksloses Gesicht. Und es war schwierig. Und es war ganz klar, dass er große Bedenken hatte der katholischen Kirche gegenüber. Er hat über Proselytismus gesprochen, er hat über die Lage in der Ukraine gesprochen. Das waren immer die zwei Themen, die man auch in der Presse immer wieder gelesen hatte. Und er hatte aber dann Pater Wernfried gesagt, ja, Sie können mal mit der Arbeit anfangen, vorläufig. Und dann haben wir die Kontakte geknüpft und nach einem Jahr sind wir zurückgegangen. Und die Lage hatte sich gewendet, komplett gewendet. Der Patriarch war offen, war sympathisch. Und als Wernfried gesagt hat, wir haben in diesem Jahr versucht, die Kontakte herzustellen. Ich weiß, hat der Patriarch gesagt. Und ich habe auch festgestellt, dass Sie wirklich unserer Kirche helfen wollen. Und deswegen gebe ich Ihnen meinen Segen für Ihre weitere Arbeit für die russisch-orthodoxe Kirche in Russland. So, das war positiv.
Er hat der Kirche dann natürlich geholfen mit größeren Projekten. Aber bevor wir darauf kommen, vielleicht mal eine andere Frage. Wie stand es denn überhaupt um die Glaubensinhalte für die Russen, für die Kirche in Russland, um die Lage des Glaubens nach immerhin 70 Jahren Kommunismus?
Ja, genau, das ist der Punkt. Die 70 Jahre Kommunismus sind natürlich auch nicht spurlos an die orthodoxe Kirche vorbeigegangen. Man muss wissen, dass es Abertausende von Märtyrern gibt in der orthodoxen Kirche. Die Leute, Bischöfe, Priester, Laien, viele Intellektuelle, die ums Leben gebracht wurden. Ich habe voriges Jahr die Insel Solovki besucht im Weißen Meer. Und da wurde mir bewusst und erzählt auch, was da alles passiert ist. Das war ein Zentrum, wo die Kommunisten, die Vertreter von Religionen, das waren auch Katholiken dabei, aber vorwiegend Orthodoxe natürlich, auch Juden, wurden dort zusammengebracht und auf bestialische Weise ums Leben gebracht. Also ich habe auch die Lager besucht in Russland, wo die Leute ums Leben gebracht worden sind. Die orthodoxe Kirche hat auch furchtbar gelitten und war sehr geschwächt, als die Wende kam. Und deswegen war es von allergrößter Wichtigkeit, dass möglichst schnell viele Priester vorhanden waren, die als Priester tätig sein konnten. Und das hat ein neues Problem hervorgerufen. Es wurden nämlich im Anfang der 90er Jahre sehr viele junge Männer zum Priester geweiht, ohne genügend Vorbereitung. Und das ist heute für die orthodoxe Kirche ein Problem, denn diese Priester, die gültig geweihte Priester sind, die haben keine ausreichende theologische Ausbildung genossen. Und deswegen, als ich noch nicht so lange her im Patriarchat war und über die Prioritäten gesprochen habe unseres Werkes für die orthodoxe Kirche, dann kam dieser Punkt. Und was wir schon seit Jahren auch machen, das ist, dass wir vor allem helfen bei der Ausbildung von Priestern, auch für die orthodoxe Kirche. Das gilt natürlich auch für die Katholiken, das ist selbstverständlich.
Und gab es Begegnungen, wo Leute sozusagen durch die Begegnung mit Pater Wehrenfried oder mit Kirche in Not sich gesagt haben, ja, ich will jetzt wieder getauft werden, denn viele sind ja einfach nicht getauft.
Ja, wir waren mal in Sibirien unterwegs, das war Anfang der 90er Jahre. Und wir hatten eine Reiseführerin, Lena. Und Lena kam jeden Morgen, als die Messe zelebriert wurde, Pater Wehrenfried hat jeden Morgen im Hotel die Messe zelebriert. Wir kamen alle und auch Lena. Und Lena war nicht getauft, war aber sehr interessiert. Und wir haben viel mit ihr gesprochen. Sie sprach ja hervorragend Deutsch. Und nach 10 Tagen sagte sie zu Pater Wehrenfried, ich will mich taufen lassen. Und Pater Wehrenfried sagte, in welcher Kirche? In der orthodoxen Kirche. Gut. Als sie einige Monate danach nach Königstein kam, sie hat mich besucht, sie hat abends bei uns gegessen, dann hat sie ein großes orthodoxes Zeichen des Kreuzes gemacht, wie die Orthodoxen das machen. Und dann habe ich gesagt, bist du getauft, Lena? Ja, hat sie gesagt. Sagt, wann? Ja, einige Tage nachdem ihr weggegangen seid, bin ich zum Bischof gegangen, habe ihn gefragt, ob ich getauft werden kann, denn ich möchte Orthodoxin werden. Und ja, der hat mich dann sofort getauft. Ich war sehr verwundert. Und als ich ein nächstes Mal in Sibirien war, bin ich zu diesem Bischof gegangen und habe gesagt, Exzellenz, warum haben Sie nicht nur diese Person, sondern insgesamt taufen Sie die Leute sofort. Die haben keine Ahnung und Sie bekommen da Leute in die Kirche, die eigentlich gar nichts wissen, außer das Kreuzzeichen machen, wissen Sie gar nichts. Und dann sagte der Bischof mir, ich weiß das. Aber was passiert, wenn wir es nicht tun? Wenn diese Leute kommen und wir sagen, jetzt musst du zuerst mal 2 Jahre Unterricht folgen, dann werden sie zu den Sekten gehen, die hier en masse vorhanden sind. Wenn ich jetzt sage, gut, ich taufe dich, dann haben wir wenigstens die Möglichkeit, nachdem sie schon Mitglied sind der orthodoxen Kirche, dass wir sie dann erziehen können im Glauben. Und das hat mir eingeleuchtet.
Es gibt Großprojekte, die auch, glaube ich, einen großen Erfolg bei Taufen mit sich bringen. Die sogenannten Wolgaboote. Wie ist es zu diesen Wolgabooten gekommen? Das ist ja auch eine Nachahmung, wenn man so will, der Kapellen, ja. Kapellenwagen, nur eben auf riesigen Booten.
Eines Tages kam ein Mitarbeiter von uns aus Russland, der zuständig war für die Hilfe an die russisch-orthodoxe Kirche, und er war in Wolgograd gewesen. Und Wolgograd ist das frühere Stalingrad. Und da hat der Krieg ja enorm gewütet. Und da sind am Wolga-Fluss sind da die ganzen Dörfer samt Kirche sind dort vernichtet worden. Und der Bischof von Wolgograd hatte unseren Mitarbeiter gegenüber gesagt, dass da irgendwas gemacht werden sollte. Aber was? Da hat der Bischof und dieser Mitarbeiter haben gedacht, ja, vielleicht könnte man an ein Boot denken. Dann kam der Mitarbeiter zurück. Und als er es Wehrenfried sagt, hat Wehrenfried sofort gesagt, fantastisch, das machen wir. Und er hat dann auch im Echo der Liebe sofort über diese Wolga-Schiffe gesprochen. Und dann wurde das erste gemacht, das war ein Erfolg. Und dann kam das zweite. Und jetzt, vor nicht so allzu langer Zeit, wurde das dritte Wolga-Schiff eingeweiht vom Bischof von Wolgograd. Und das ist jetzt ein größeres Schiff, was wirklich auch sehr gut auf der Wolga fahren kann. Die anderen beiden Schiffe sind hier und da auch möglich auf der Wolga, aber meistens auf der Don und kleinere Flüsse.
Und auf diesen Schiffen steht eine Kirche, oder?
Ja, da ist eine Kirche, eine Kapelle. Ja. Und da ist auch Wohnraum für den Priester und für den Kapitän und für den Koch und für den Chor. Man braucht ja immer einen Chor. Und das ist bei dem letzten ist es sogar so ein Art, das war ein, wie nennt man sowas, ein Schiff, was von der Armee verwendet wurde.
Landungsboot.
Landungsboot, was man so aus, eine Klappe, die man dann herunterlassen kann. Und das ist sehr praktisch, denn dann braucht man keine richtige Anlegesteiger, sondern man kann einfach die Klappe runter und dann können die Leute so aufs Boot und direkt in die Kapelle kommen. Ja.
Und das ist eine orthodoxe Kapelle.
Ja, das ist eine orthodoxe Kapelle. Da gibt es kaum Katholiken
in diesem Gebiet. Und da wird dann auch getauft, nicht nur eben
Gottesdienst gehalten. Ja, und zwar auf nach der russisch-orthodoxen Weise. Also ganz ins Wasser hinein, ganz kopfunter im Wasser.
Ja, ja. Haben Sie da so ein paar Zahlen, wie viele Taufen gibt es?
Das weiß ich im Moment nicht. Nein, wie viele da bis jetzt getauft worden sind. Aber das werden schon einige.
Etliche Tausend sein, ja.
Ja, ja.
Haben Sie in Russland wahrscheinlich auch die Kinderbibel importiert? Denn das ist ja auch ein...
Das war uns ein großes Anliegen. Und wir haben Kinderbibeln dorthin geschickt. Und das haben wir gemacht über die geistliche Bibliothek. Das ist ein großes Projekt von uns und in Moskau, wo Bücher für die katholische Kirche, für die orthodoxe Kirche verbreitet werden, verkauft oder verteilt werden. Und ich kam in deren Ausstellungsraum, wo dann alle die Bücher, die sie haben, ausgestellt sind. Und auf einmal, ich konnte meine Augen nicht trauen, sehe ich eine Kinderbibel in Schwarz-Weiß. Und die Kinderbibel ist ja in Farbe. Und daraufhin sage ich, was ist denn das? Das sieht so erschrocken aus, diese Kinderbibel. Das ist schwarz-weiß. Was ist los? Das war eine Piratenausgabe der Kinderbibel. Normalerweise ist ein Verleger sehr böse, wenn er eine Piratenkopie findet. Aber ich war hoch erfreut. Es zeigte sich, dass es für die Russen ein so wichtiges Buch ist, dass sie es sogar in schwarz-weiß als Piratendruck herausgegeben hatten.
Hm. Helfen Sie den Orthodoxen auch in anderen Regionen, nicht nur in Russland?
Ja, auf eine andere Art und Weise. In Russland sind wir proaktiv. Das heißt, wir haben einen Mitarbeiter, der sich darum kümmert, der die Reise macht, der die Bischöfe besucht, der regelmäßig im Patriarchat ist und so weiter. In anderen Ländern, da warten wir, wenn Gesuche kommen, dann werden die bei uns geprüft und dann wird Verbindung aufgenommen mit den katholischen Bischöfen an Ort und Stelle, weil wir selber die Lage nicht gut genug kennen, um zu entscheiden. Also es ist schon ein Unterschied in der Behandlung der Projekte, aber wenn sie kommen, werden sie auch wenigstens studiert.
Es hat eine gewisse Abkühlung gegeben zwischen Moskau und Rom, als die Diözesen eingerichtet wurden. Hat das auch Ihre Arbeit betroffen?
Wir haben trotz dieser großen Schwierigkeiten haben wir die Verbindung nicht abreißen lassen. Aber ich muss Ihnen sagen, dass in solche Momente der wirklich tiefgreifenden Schwierigkeiten, dass wir da sehr eng mit dem Patriarchat und mit dem Vatikan uns überlegen, wie wir die Sache anpacken. Denn das ist dann sehr delikat in solchen Momenten, wie man sich verhält. Aber wir haben Verbindung ist nicht abgerissen.
Man kann sagen, dass Kirche in Not vielleicht so eine Art Brücke zwischen orthodoxer Kirche und der katholischen Kirche geblieben ist.
Wir versuchen zu helfen, wo es geht.
Ja. Und noch einmal zurück auf die ganz konkrete Hilfe. Wie helfen Sie den orthodoxen Priestern zum Beispiel?
Ja, es ist vorwiegend die Priesterausbildung. Und gelegentlich gibt es auch orthodoxe Priester, die spezielle Projekte haben. So gibt es in der Uralgegend gibt es einen Priester, der, ich glaube, 50 Kinder adoptiert hat und der eine charismatische Persönlichkeit, der Hilfe braucht und da haben wir geholfen. Es gibt einen Priester nördlich von St. Petersburg, der hat ein Zentrum für Drogenabhängige. Das ist der Freihans Auf Russisch. Ja. Und ich habe dieses Zentrum besucht und gesehen, wie gut es ist, dass dieser russische Priester das macht. Er macht das auch auf der Basis des Glaubens. Aber auf russische Art.
Danke, Antonia Willemsen. Eine Nächstenliebe durch die Ökumene, Russland, Fatima, die zweite Lunge Europas, eine Flottille für Gott. Ohne wirkliche Versöhnung im christlichen Geist gibt es auch keinen Frieden. Das waren Informationen über die Arbeit von Kirche in Not in Russland. Danke dafür an Antonia Willemsen, unseren Gast im Studio. Danke auch an Sie, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an unserer Sendereihe Der Mensch ist besser, als wir denken. Pater Werenfried van Straten, Kämpfer für den Frieden, Gründer von Kirche in Not. Beim nächsten Mal reisen wir mit Antonia Willemsen durch Asien. Ihnen nochmal Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.